Wir schlagen auf Matthäus 6, ab Vers 9 bis 14. Und bis ihr das habt, kann ich auch ein bisschen was sagen. Ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, dass jetzt während der sechswöchigen Fastenzeit, die die katholische Kirche ja zelebriert, und auch auf der ganzen Welt wird Fastenzeit gemacht, zwischen Karneval und Ostern, gibt es diese Gebets- und Fasteninitiative Europe Shall Be Saved. Ich komme schon zum Weinen, wenn ich das nur ausspreche. Europa wird gerettet werden. Das heißt, wir beten für einen neuen Durchbruch vom Reich Gottes in Europa. Und unterstützt wird das mit Fasten, Fasten und Beten. Und ich habe mich ja auch dazu gemeldet. Als wir im Urlaub waren, habe ich eine Woche ausgesetzt, aber bin diese Woche wieder dann Montag gestartet. Kriege eigentlich jeden Tag so ein Gebets-E-Mail-Letter mit einem guten Impuls. Ja, und also Gebet und Fasten ist nochmal ganz neu wieder bei mir wichtig geworden. Und da habe ich mich gefragt, wie geht eigentlich richtiges Beten? Und wo könnte man besser nachschlagen in der Bibel als da, wo die Jünger das Jesus gefragt haben? Wie sollen wir beten? Und Jesus hat ihnen das Vaterunser erklärt. Und wir lesen das mal vielleicht zusammen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten. So, und jetzt kommt das Gebet, das Jesus uns lehrt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. So, und gestern Abend habe ich dann mal nochmal in dieser persisch-deutschen Bibel nachgeguckt. Die ist ein bisschen anders, aber eine sehr interessante Interpretierung, dass ich das auch nochmal gerade vorlese. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaffe deinem Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Also inhaltlich in einer modernen Sprache sehr interessant interpretiert. So. Aber wir fangen jetzt mal an in der Übersetzung, die ich zuerst hatte, weil in der hatte ich mich vorbereitet. Es geht los im Vers 9, unser Vater im Himmel. Das Gebet startet mit unser Vater im Himmel. Und wenn Jesus so anfängt zu beten und uns das lehrt, er sagt nicht mein Vater im Himmel, er sagt nicht ich bete immer so, mein Vater im Himmel, sondern er sagt seinen Jüngern und uns, so sollt ihr beten. Sprecht ihn an als unseren Vater im Himmel. Was bedeutet das? Also zuerst sehe ich darin, dass wir Kinder Gottes sind. Und er ist unser Vater. Und wir sind in einer Beziehung. Wir sprechen ihn an als unseren Vater. Aber wenn wir Kinder Gottes sind und Gott ist unser himmlischer Vater, dann bedeutet das auch, dass wir alle eine Familie sind. Und dass wir auch in dieser Beziehung, in der Familie miteinander leben und umgehen. Und da denke ich, ist es auch für Jesus sehr wichtig, wie wir miteinander umgehen in der Familie der Gotteskinder. Dass wir ehrlich sind miteinander. Dass wir ja, sehen, was der andere braucht, uns gegenseitig unterstützen. Dass wir uns ermutigen und fördern. dass wir einspringen, wo jemand in Not ist, dass wir uns auch miteinander freuen können, dass wir nicht neidisch und eifersüchtig sind, wie es ja in Familien auch immer mal wieder mit Kindern vorkommt. Aber auch da, zum Beispiel Adeline, wenn deine drei Kinder irgendwie miteinander Streit haben, glaube ich, ist dein Mutterherz doch, dass sie sich versöhnen. Und genauso möchte unser himmlischer Vater das auch, dass wir die Dinge klären miteinander, dass wir nicht sagen, nee, den mag ich nicht, da mache ich jetzt nichts mehr mit, sondern dass wir aufeinander zugehen und Konflikte aufheben, klären, uns vergeben. Das ist alles darin, wenn wir sagen, unser Vater im Himmel. Und der zweite Teil von diesem Vers ist, dein Name werde geheiligt. Das haben wir auch gerade gesungen, heilig bist du Herr. Gottes Name ist heilig. Also es ist ganz offensichtlich, wir haben einen heiligen Gott. Und wenn wir das direkt am Anfang von dem Gebet sagen, dann geben wir Gott auch die Ehre, dann demütigen wir uns vor dieser Heiligkeit, dann kommen wir in Ehrfurcht vor ihn, dann ist es nicht, ja, eigentlich egal, was wir gerade sagen, sondern sollten wir schon uns bewusst machen, wir sind vor dem Herrscher von Himmel und Erde gerade, stehen wir und den sprechen wir an. Und was ich darin auch sehe, dein Name werde geheiligt, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen dürfen. Und das ist schon im Alten Testament bei den Geboten von Mose, im 2. Mose 20. Ich lese das auch mal gerade vor. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Also den Namen Gottes nicht missbrauchen. Zum Beispiel haben wir in der Hausgruppe am Donnerstag darüber gesprochen, wie das ist, auf den Namen Jesus zu schwören. Darin erkenne ich, wenn wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen, dass wir den nicht benutzen sollen für unsere Zwecke und nicht auf den Namen Gottes schwören. Aber auch nicht unwürdig aussprechen. Ganz viele Menschen sagen, ach mein Gott, oder oh Gott, und solche Sachen. Das ist, ich glaube, denen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie den Namen Gottes darin aussprechen, sondern das ist einfach nur eine Redewendung. Aber ich möchte nicht so sprechen. Ich möchte meine Zunge kontrollieren und nicht irgendwie den Namen Gottes missbrauchen für Dinge, die gar nichts mit Gott zu tun haben. So, der Vers 10, dein Reich komme. Dein Reich komme. Was ist dein Reich? Was ist Gottes Reich? Im Römer 14 steht was über das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also das Reich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ich habe die Woche ein ganz interessantes Zitat im Internet gefunden. Das ist von Reinhard Bonke. The less Holy Spirit you have, the more coffee and cake you need to keep the church going. Ja, schon verstanden. Auf Deutsch übersetzt, je weniger Heiligen Geist du hast, umso mehr Kaffee und Kuchen brauchst du, um die Gemeinde am Laufen zu halten. Das habe ich gefunden auf einer Homepage oder einem Blog im Internet von einem Pastor Storch. Und dieser Pastor Storch hat das auch noch kommentiert mit seinen eigenen Worten. Die sind folgende. Ich glaube, dass das Zitat unbedingt wahr ist. Es ist oft so, dass ausgefeilte Programme den Geist ersetzen sollen. Wenn Gemeinde einen Rückgang der Gegenwart Gottes erleben, ist es selten der erste Schritt, ins Gebet zu gehen und die Herzen zu zerreißen. Meistens scheint es so zu sein, dass man den Mangel an göttlichem Leben in der Gemeinde stattdessen mit mehr Gemeinschaft, Programmen und Aktionen ausgleicht. Was oft dazu führt, dass sich der Geist dann noch mehr zurückzieht, ein fataler Kreislauf. Ich habe schon in vielen perfekten Gottesdiensten gepredigt, in denen kein Geist war. Ebenso oft aber auch in Gottesdiensten, die sehr unvollkommen organisiert und durchgeführt waren, aber die Leute wurden vom Heiligen Geist berührt. Am schönsten ist es natürlich, beides zu haben, den Geist und den Kaffee. Aber wenn ich mich entscheiden muss, wird der Kaffee wohl kalt bleiben müssen. Also damit kann ich mich eins machen. Ich finde auch viel wichtiger, dass der Geist Gottes da ist, als dass Essen und Trinken und Fröhlichkeit da ist, weil dann werden wir gesättigt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Dann vergessen wir unsere körperlichen Bedürfnisse und wir können den Kaffee dann auch später genießen. Ja, aber das Reich Gottes, was ist das? Also ich verstehe darin, dass wir anfangen, die Umstände um uns herum, Dinge, die passieren, so zu behandeln, wie es aus der Reich-Gottes-Perspektive ist und nicht in den weltlichen Maßstäben. Und das Reich Gottes ist in ganz vielen Bereichen so viel anders. Da ist Teilen mehr als Behalten. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche. Ne? Genau, das hat Harald gesagt. Da ist Geben wertvoller als Nehmen. Ja, das ist so in allem. Ne? Wenn wir was loslassen, wenn wir uns niedriger machen, wenn wir was für einen anderen tun, wenn wir dienen, dann empfangen wir. Und in der Welt ist es ja anders. Da kämpft jeder für, ja, dass er gesehen wird, dass er sein Recht bekommt, dass er vielleicht als erstes dran ist. Und das Reich Gottes ist eben genau andersrum. Und dieses Reich soll kommen. Ja, der nächste Satz im Vaterunser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das finde ich sehr interessant. Da steht nämlich nicht, dein Wille geschieht. Also achtet mal drauf, dein Wille geschehe, das ist Zukunftsform. Warum? Kann das sein, dass wir etwas damit zu tun haben, dass Gottes Wille geschieht? Also ich glaube schon, dass wir einen Einfluss haben, dass wir partnern sollen mit Jesus. Und es ist eine Befehlsform, dein Wille geschehe, es wird befohlen, dein Wille geschehe. Und so sollen wir beten. Können wir geistliche Befehle geben? Ja, das können wir, wenn wir das beten, was im Himmel vorbereitet ist. Und wie können wir erfahren, was im Himmel vorbereitet ist? Der Heilige Geist wird uns alles sagen, sagt die Bibel. Also wir können uns eins machen mit den Gebeten, die im Himmel vorbereitet sind, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist vereinigen, wenn wir ruhig werden vor Gott, wenn wir sagen, sprich du und zeig du mir, was ich beten soll und nicht viel. Ist auch manchmal gut, eine Gebetsliste zu haben, aber bleibt in der Freiheit, dass Gott auch andere Dinge durch euch bewegen will. Und wenn wir als Gemeinde, als Christen in diesem Land oder jetzt im Moment auch die Christen in Europa, die jetzt in Einheit für Erweckung beten, wenn wir da gemeinsam vor dem Thron Gottes stehen und sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel und im Himmel ist schon das Reich Gottes, im Himmel sind alle schon erlöst. Wenn wir das beten wie im Himmel, so auf Erden, dann wird sich hier was verändern in unserer Atmosphäre. Ja, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot. Also klar, wir können Gott darum bitten, dass er uns Brot gibt, aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir nicht mehr zum Bäcker gehen müssen, sondern dieses Gebet bezieht sich darauf, was wir für den Tag benötigen, Versorgung. Im Leiblichen, aber auch in anderen Bereichen, wie Gesundheit, wie Arbeit, wie Frieden, wie ein Dach über dem Kopf, materielle Dinge wie ja, vielleicht eine Ausstattung für ein Kind oder Schulsachen, Möbel, alles sowas. Und darum dürfen wir Gott bitten, täglich, unser tägliches Brot gib uns heute. Bedeutet, alles, was ich heute brauche, ich bitte Gott, dass ich es bekomme. Er möchte gebeten werden und Gott möchte uns das auch geben, was wir brauchen. Und er weiß am besten, was wir brauchen. Wir haben vielleicht manchmal eine Vorstellung davon, was wir brauchen. Aber Gott weiß viel besser, was relevant und wichtig ist für uns. Und manches, was wir denken, was wir brauchen, ist vielleicht gar nicht gut für uns. Überlass es Gott, dass er dir das gibt, was du täglich brauchst. Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, die Vergebung unserer Sünden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder beten, also täglich beten. Und dass wir immer mehr darüber auch diese Sicherheit kriegen, dass unsere Schuld vergeben ist, vergeben wurde. Aber es gibt ja immer wieder neue Sünde in meinem Leben, neue Situationen, in denen ich Schuld auf mich geladen habe. Aber ich weiß, ich kann damit ans Kreuz kommen, ich kann damit zu Jesus kommen. Und ich sage ihm das, ich bekenne meine Schuld. In meinem eigenen Gebet, aber auch manchmal in Anwesenheit von anderen Geschwistern. Einfach zu sagen, ich bin da schuldig geworden und ich möchte das jetzt gemeinsam bekennen und vor Gott bringen und loslassen. Wir bitten um Vergebung unserer Schuld und wir nehmen das Opfer Jesus am Kreuz an. Da ist unsere Schuld vergeben worden, aber nur, wenn wir es bewusst auch annehmen. Es ist ein Angebot, aber keine zwingende Sache. Und wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, dann erkenne ich darin auch, dass es Gott ganz wichtig ist, dass wir wissen, dass unsere Schuld vergeben ist. Dass wir auch die Schuld loslassen und selber nicht mehr anklagen. Weil ich glaube, andere freizusetzen und zu vergeben, ist die eine Sache und die eine Herausforderung. Aber bei wirklich schlimmen Dingen ist die Selbstanklage eine viel, viel tiefere Geschichte und ist viel massiver und zerstörerischer. Und wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, dann machen wir uns klar, unsere Schuld ist wirklich vergeben und auch wir dürfen uns vergeben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich hatte ja schon mal eine Predigt über Vergebung gemacht, Anfang des Jahres. Und da habe ich das auch so gesagt, dass Vergebung ist keine Option, sondern es ist christliche Pflicht in Anführungsstrichen. Also es sollte unser Lebensstil werden, dass wir vergeben, dass wir nicht nachtragen, damit die Dinge untereinander geklärt sind in unserer christlichen Gemeindefamilie, aber auch sowieso in unserem Leben. Weil es ist ja nicht immer unter Geschwistern. Wir haben auch manchmal Leute, die uns Dinge antun, die nicht mit Jesus gehen, die vielleicht noch gar nichts von ihm wissen oder ihn abgelehnt haben. Aber auch die tun uns Dinge an. Und wenn wir denen vergeben, geben wir das eigentlich ab, was die uns angetan haben und wir können frei werden. Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung. Ja, und wegen dem Vers habe ich nochmal in der anderen Bibelstelle gelesen, weil mir fällt das ganz schwer zu sagen, führe uns nicht in Versuchung im Sinne von Gott führt uns in Versuchung. Mein Gottesbild ist nicht so, dass Gott uns in eine Versuchung führt. Ich verstehe das ein bisschen anders. Ich verstehe das so, dass ich Gott bitten kann, dass er aufpasst auf mich, dass ich Schutz habe vor Versuchungen. Die Versuchungen sind da, an jeder Ecke, jeden Tag. In meinen Gedanken sind sie am schlimmsten. In Situationen, aber es fängt eigentlich immer hier an im Kopf. Die Versuchung, schlecht über irgendjemanden zu denken. Die Versuchung, jemanden zu verurteilen. Die Versuchung, negative Gedanken in sich reinzulassen. Zerstörerische Gedanken. Und ich glaube, wenn wir Gott bewusst um diesen Schutz bitten, dann machen wir uns schon klar, dass wir da eine Veränderung brauchen. Und das geht mit dem Heiligen Geist. Es geht alles immer nur mit dem Heiligen Geist. Lass doch mal den Heiligen Geist dir zeigen, was für dich gut ist und was nicht für dich gut ist. Es gibt so viele Dinge, wo wir einfach selber ganz unbedarft mit umgehen. Vielleicht mit Zigaretten oder Alkohol. Oder der eine oder andere hat schon mal mit Drogen vielleicht Kontakt gehabt. Es kann auch sein, falscher Umgang, Leute, die uns nicht gut tun. Und wir merken das vielleicht erst gar nicht, weil uns gibt das ein gutes Gefühl, das Gefühl dazuzugehören zu dieser Gruppe. Oder beim Alkohol gibt uns das so eine Leichtigkeit, dass wir Sorgen vergessen können. Oder dass wir auch mal fröhlich werden, weil wir jetzt beschwipst sind. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist diese Dinge klären und fragen, ist das jetzt gerade gut für mich? Ist vielleicht das erste Bier noch in Ordnung, weil mir das nichts tut und ich das nicht merke, aber muss ich denn auch noch das zweite oder das dritte trinken und bin nicht mehr in der Lage, dann noch geraden Schrittes zu gehen? Und da wird der Heilige Geist dir das zeigen. Und ich glaube, das ist dieses Gebet, führe uns nicht in Versuchung, dass wir sensibel dafür werden, wo Versuchungen sind und dass wir das auch erkennen, weil wenn wir unbedarft durch den Tag gehen, dann merken wir das überhaupt nicht. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der uns sensibel macht, der zu uns redet, der uns die Dinge aus der göttlichen Perspektive zeigt und uns auch da verändern will. Ja, und das endet mit, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, wir haben Erlösung. Bitten Gott auch darum, dass er uns erlöst. Und durch Jesus sind wir erlöst. Halleluja, am Kreuz, durch Jesus sind wir erlöst. Das Böse gehört nicht mehr zu uns. Und doch ist das Böse da, ist die Herausforderung da, sind Ungerechtigkeiten da, kommen einfach jeden Tag Dinge auf uns zu, die nicht gerade Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist sind. Aber macht euch bewusst, Jesus hat den Sieg. Und Satan ist am Kreuz besiegt. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er hat das ewige Leben. Und Satan ist aber noch auf dieser Erde am Agieren. Er hat noch das Recht, uns zu beeinflussen. Aber langfristig haben wir den Sieg durch Jesus, haben wir die Erlösung. Und das Böse ist besiegt. Es geht nur darum, dass wir den längeren Atem haben, dass wir auf das schauen, was im Himmel ist und was das Wort Gottes uns sagt und nicht auf die Umstände, dass wir das Böse überdauern. Dann werden wir rausgehen, siegreich rausgehen aus allen schlimmen Geschichten, aus allen bösen Dingen in unserem Leben. Also das Böse kann eine Weile andauern, aber wenn wir darauf schauen, dass Jesus den Sieg hat, dann werden wir am längeren Hebel sitzen, wie man so sagt. Also sei dir deiner Erlösung sicher. Ja, da bin ich auch schon durch. Das war das Vaterunser. Ja, ich bete noch für uns. Danke, Jesus, dass du als der Sohn Gottes uns lehrst, wie wir beten sollen. Und du hast uns nicht ein Gebet gegeben, das wir auswendig